Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Schwefel, Sohle und Schlamm gegen Rheuma, Gicht und Ischias. So wirbt das staatliche Bad Nenndorf bei Hannover auf einem Plakat aus dem Jahre 1937. Eine mondän wirkende Gesellschaft steht plaudernd im Garten unter Bäumen. Im Hintergrund die Kurklinik. Kurorte haben in Deutschland ganz unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht. Einige scheinen inzwischen verschlafene, aus der Zeit gefallene Nester zu sein. Andere berühmte Bäder locken nach wie vor Gäste und Besucherinnen an. An der Entwicklung, dem Aufstieg und Niedergang von Kurorten kann man gesellschaftliche und sozialpolitische Umbrüche, Gesundheitspolitik und Tourismusentwicklung studieren. Ursula Storost über große und kleine Kurorte und ihre Gäste.
Die Kur. Eine ganz eigene Welt. Es gibt Kurorte und Kurkliniken, Kurparks, Kurpromenaden und natürlich Kurkonzerte. Politische Verhandlungen wurden in Kurorten geführt und weltberühmte Literaten ließen sich vom Flair der Kurorte inspirieren.
Ich habe stets den Aufenthalt an Badeorten geliebt und später den Schauplatz meiner Wirkungen wiederholt an solche Plätze verlegt.
Erinnert sich Felix Krull an seine alljährlichen Familienaufenthalte in Bad Langenschwalbach, wo sein Vater Moorbäder nahm. Der charmante Hochstapler in Thomas Manns Roman erzählt, wie er als Achtjähriger das Treiben auf der Promenade beobachtete, Kleidung, Aussehen und Lebensgefühl der Kurgäste studierte und dadurch seine spätere Berufung fand.
Die Ruhe, die sorglos geregelte Lebensführung, der Anblick wohlgeborener und gepflegter Menschen auf den Sportplätzen und in den Kurgärten entspricht meinen tiefsten Wünschen.
Das distinguierte, sorgenfreie und beschwingte Kurleben, das Felix Krull beobachtet hat, ist aber nur ein Teil der Wahrheit, sagt der Historiker Malte Thiessen. Bis in die späten 1970er Jahre, so der Leiter des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte in Münster, waren Kuren eine anstrengende Sache, geradezu Arbeit.
Kuren, insbesondere sozusagen für die breite Bevölkerung, ist doch ein relativ strenges Regime. Da werden klare Zeitvorgaben, Tagesabläufe vorgegeben. Das ist nichts mit Ausschlafen zum Beispiel, sondern eben mit vielen Übungen, mit einem sehr geregelten Ablauf, weil es eben darum geht, sozusagen den Menschen wieder gesund, fit und arbeitsfähig und eben auch gesellschaftstauglich zu machen.
Die frühen Kuren des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts waren vor allem den wohlhabenden Eliten vorbehalten. Sie zahlten viel Geld und erwarteten Gesundheit und Amüsement. Seit Einführung der Sozialversicherung am Ende des 19. Jahrhunderts durften dann auch kleine Angestellte und sogar Arbeiter zur Kur fahren, auf Kosten der Versicherung. Aber nur dann, wenn auch die Volkswirtschaft von ihnen profitierte.
Das ist mitnichten so, dass dann beispielsweise Frauen oder Kinder, also die sozusagen eigentlich wenig oder gar nichts beitragen in der damaligen Vorstellung, zum Kuren kommen, sondern das sind die, die die Arbeitskraft bereitstellen.
Die ersten Kurorte für größere Bevölkerungsschichten waren Lungenheilstätten. Sie galten, so Malte Thiessen, dem Kampf gegen die Tuberkulose.
Das hängt damit zusammen, dass die Tuberkulose im 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert eine Signalkrankheit ist. Das heißt, die Tuberkulose steht als eine Krankheit, die für all das Böse jener Zeit steht. Das ist die krankmachende Moderne, die die Lunge zerfrisst, die den Volkskörper degenerieren lässt. Und deshalb gewinnt die unglaublich große Aufmerksamkeit.
Der Staat investierte große Summen in Kurorte und medizinische Behandlung. In Badenweiler, St. Andreasberg, Bad Oeynhausen, Belitz, Borna und vielen anderen Orten entstanden im Kaiserreich und in der Weimarer Republik Lungenheilstätten.
Gerade Krankheiten, Infektionskrankheiten wie die Tuberkulose sind immer ein Albtraum auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten Blick natürlich auch ein Traum der Regierenden. Denn sie können die Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Sie können zeigen, was der Staat alles aufbringt, um eben Menschenleben zu schützen, zu retten und zu verbessern.
Kurorte, so Malte Thiessen, galten zu Beginn der Industrialisierung als Heilstätten gegen den Stress, den Lärm und die zerstörerischen Kräfte der Moderne.
Die Industrialisierung, die Verstädterung, also Urbanisierung, das wird alles als Problem gesehen. Die Moderne, die mit ihren schädlichen Einflüssen den Menschen degenerieren lässt. Und Kurorte verstehen sich quasi als Gegenwelt zu dieser Moderne, indem die Menschen dort von den Auswüchsen der Moderne geheilt werden.
Ruhe, gute Luft, unberührte Natur, heilendes Wasser und Bäder, das suchen die Menschen in Kurorten bis heute. Und eine besondere, von der Hektik der Welt abgeschiedene Atmosphäre. Mit diesem Flair der Kurorte hat sich die Historikerin Dr. Lou Segers befasst. Die Geschäftsführerin der Schaumburger Landschaft in Bückeburg hat die Geschichte von Bad Eilsen aufgeblättert. Ein kleiner Ort im Schaumburger Land, den heute kaum jemand kennt, der früher aber als kleines Weltbad berühmt war. Zu Recht, sagt Lou Segers.
Um 1849 kam zum Beispiel Franz Liszt und blieb fast 3 Jahre in dem Kurort und dann kamen auch viele gehobene Beamte, aber es war jetzt sozusagen noch kein Luxusbad.
Ein Luxusbad mit Schwefelquellen und Schlammbädern wurde Bad Eilsen nach dem Ersten Weltkrieg. Fürst Adolf II. Von Schaumburg-Lippe hatte dort ein Hotel der Extraklasse erbauen lassen. Eines der schönsten und elegantesten Hotels in ganz Europa. Der Ruf dieses Hauses verbreitete sich schnell.
Es gab einen unheimlich findigen Kurdirektor, der den Ort weiter ausgebaut hat, der die Saison vom Sommer auch in die Wintermonate gezogen hat, der deutschlandweite Werbekampagnen gemacht hat. Für den Kurort wurde sogar in England geworben.
Das einstige Dorf bot seinen Gästen bald mehrere luxuriöse Unterkünfte und ein umfangreiches Kulturprogramm. Operetten, Theater und natürlich eine Kurkapelle. In den 1920er und Anfang der 30er Jahre traf sich hier die Prominenz.
Liebe schweigend, flüstern Geigen auf mich lieb.
Es waren dort auch Kurgäste, wie zum Beispiel Richard Tauber, der gleich mit einer ganzen Entourage von Filmstars anreiste und auch wochenweise logierte. Es war der Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann, ein ständiger Gast in den späten 20er Jahren. All das wurde dann auch gern von der Boulevardpresse behandelt. Auch Hermann Hesse kam. Also das war schon die Creme de la Creme der deutschen Kulturelite, wenn man so will.
Die Prominenz zog auch Kurgäste an, die die Stars hautnah erleben wollten. Und so blühte der kleine, unbedeutende Ort auf. Aber, so Lou Segers, die Blütezeit war von kurzer Dauer.
Dann kam 1939 der Krieg und dann wurde der Kurort sowieso zum Teil für Heereszwecke beschlagnahmt und wurde auch zum Teil Lazarettort. Und da sieht man eben, wie schnell sich dann auch die Funktionalitäten wandelten.
Heute lustwandeln Reha-Patienten mit Nordic-Walking-Stöcken im Bad Eilsener Kurpark. Und niemand erwartet dort, einen weltberühmten Opernsänger oder Nobelpreisträger zu treffen. Die Hotels und Kurleistungen sind gut und standardisiert. Es geht um die Gesundheit der Massen, sagt der Historiker Dr. Winfried Süß, Abteilungsleiter am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Aber was Gesundheit ist, ist auch immer sozial konstruiert, abhängig von den Vorstellungen der Gesellschaft und zeitgenössischer Kultur.
Die Nationalsozialisten interessierten sich besonders für Erbkrankheiten oder das, was sie dafür hielten. Durch Interventionen in den Genpool wollten sie nicht so sehr einzelne Kranke heilen, sondern den Volkskörper stärken. Das war so ein imaginiertes kollektives Subjekt.
Kein Wunder, dass in der Gesundheitspolitik der Nazis Kuren nicht hoch im Kurs standen. Die Menschen sollten nicht wochenlang genesen, sondern fit sein für die Arbeit in den Rüstungsfabriken. Bürger und Bürgerin hatte eine Pflicht zur Leistung und damit eine Pflicht zur Gesundheit.
Die Sozialhygiene der DDR hat besonderes Augenmerk gerichtet auf Krankheiten, die in Verbindung mit der Arbeitswelt standen, also Verschleißerkrankungen durch Industriearbeit, Krankheiten, die durch die Arbeitsumstände, also Staub, zu viel Lärm am Arbeitsplatz, also Krankheiten, die eben bei der Arbeit entstehen.
Auch in der DDR-Ideologie hatten die Werktätigen eine Pflicht zur Arbeit und Gesundheit. Man baute das Kurwesen aus und verstaatlichte es. Und weil es schwierig war, die Arbeitsbedingungen zu ändern, setzte man in der Gesundheitspolitik auf Prävention, auf Krankheitsvorbeugung. Eine Überlegung, die es bereits bei Einführung der Sozialversicherung im Kaiserreich gegeben hatte. Denn auch die Tuberkulose wurde schon präventiv bekämpft.
Vor allen Dingen die Rentenversicherungen beginnen sich für Kuren zu interessieren, als sie merken, dass bestimmte Krankheiten furchtbar teuer werden, weil sie vorzeitig die Leute aus dem Arbeitsleben holen und dann die Rentenversicherung, beziehungsweise früher auch oft die Invalidenversicherung, den Lebensunterhalt finanzieren muss.
Alles eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Kostendämpfung und Gesundheitsreformen haben immer wieder am Budget für Kuren und damit für Kurorte genagt. Kurorte, die von der Sozialversicherung leben, sagte Historiker Winfried Süß, müssen heute einen Spagat zwischen Luxus, Fitness und Gesundheit finden. Die Kurgäste sind gleichermaßen Touristen wie Patienten.
Als Patient ist er dann medizinischen Verhaltensregimen unterworfen. Und das gilt sozusagen nicht nur für die Gäste der Sozialversicherung, sondern auch für wohlhabende Privatzahler. Also es gibt Tagebucheinträge von Thomas Mann, wo er sich bitter beklagt über die strengen Regeln. Und jetzt zitiere ich: im medizinischen Zuchthaus. Medizinisches Zuchthaus ist ein hochexklusives Birchersanatorium gewesen in der Schweiz, das er regelmäßig besucht hat.
Im exklusiven Birchersanatorium hoch über dem Zürichsee wurde streng kontrolliert, ob die Patienten geheime Essensvorräte in den Zimmern hatten. Und Gartenarbeit war obligatorisch. Das käme heute wohl nicht mehr so gut an.
Ursula Storost mit einem gesellschaftswissenschaftlichen Blick auf die Entwicklung von Kurorten in Deutschland.